Ein Profi-Fußballverein mit einer NGO zu verlinken, das ist vielleicht nicht so das allererste, was einem in den Sinn kommt. Aber an bestimmten Punkten könnte das tatsächlich zusammengehen. Hoher, haltungsvoller Bundesliga-Besuch in unserer kleinen Bam-Pott-Hütte. Ich wisch nochmal frisch durch. Viel Spaß mit dieser Episode.
Bam, Bock auf morgen.
Herzlich willkommen zu dieser Episode, meine lieben Freunde des guten Marketinggeschmacks. Mein Name ist Frank Schlieder von Bam, Bock auf morgen und ich begrüße euch sehr herzlich und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Die Europameisterschaft im Fußball ist gerade gestartet und Anlass für uns, uns haltungsvollen, glänzenden Fußballbesuch ins Haus zu holen. Natürlich sind wir ein Marketing-Podcast und natürlich ist das auch verlinkt mit einem Marketer im Fußballbereich, der heute zu Gast ist. Er hatte die Ehre, die Zweitliga-Meisterschaftsschale in die Höhe zu recken, Jubelstürme zu empfangen und massiv sich zu freuen, weil ab der kommenden Saison wird in Hamburg St. Pauli wieder Erstliga-Fußball gespielt. Anders als in Roter Baum ein paar Kilometer weiter. Aber das nur am Rande. Das komplette Markenhaltungs-101 mit dem Markenminister vom FC St. Pauli, Martin Drust. Let's go!
Von der Marketingmaschine zur NGO mit angeschlossenem Betriebssport. Yeah!
Hey, hallo, ich bin Martin Drust. Ich arbeite beim FC St. Pauli seit bald 10 Jahren und kümmere mich hier vor allen Dingen um das Thema Marke, Kultur und da gehört auch so Marketingstrategie mit dazu.
Martin, und herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg. Bist du noch betrunken von der Aufstiegsfeier eigentlich?
Nee, tatsächlich nicht. Die Aufstiegsfeier habe ich auch nicht mehr so genießen können wie den eigentlichen Aufstieg in der Woche davor.
Warum?
Ich weiß es auch nicht, ein persönliches Thema, mir fällt Feiern irgendwie dann so schwer und man ist ja natürlich irgendwie beteiligt, aber ja irgendwie auch nicht und ich denke dann immer schon schnell an morgen und was heißt das jetzt, wie geht es jetzt weiter, was verändert sich und da kann ich mich irgendwie immer nur schlecht von lösen.
Aber ein unglaublicher Schwall an Liebe traf euch ja auch schon mit dem Aufstieg aus allen Teilen der Republik. Das macht schon was auch mit den Menschen, dass der FC St. Pauli aufstiegt. Das ist Markenarbeit pur.
Ja, definitiv. Wenn man das so beschreiben möchte, hilft das natürlich unheimlich. Wir haben ja diesen Ansatz bei uns, mit dem wir ja auch versuchen, so unsere vermeintliche Heuchelei aufzulösen, indem wir sagen, natürlich ist der Profifußball die Bühne für unsere Werte. Und deshalb müssen wir ja auch ein Stück weit kommerziell sein. Aber das bringt natürlich der Aufstieg auch mit sich. Die Bühne wird größer. Und das ist natürlich gut für das, wofür der FC St. Pauli steht.
Ja, und darum geht es in diesem Gespräch tatsächlich. Viel zitiert, du hast das einen der Vorgespräche schon mal fallen lassen. Und seitdem sitzt mir dieser Spruch so drin, worum geht's hier? Der FC St. Pauli von der Marketingmaschine zur NGO mit angeschlossenem Betriebssport. Hört sich nach einer Heldenreise an, im ökosozialen Sinne.
Ja, also das Ganze ist wirklich mit Ironie zu betrachten, weil wir sind zuvorderst ein Profi. Fußballverein. Das ist so das Wichtigste. Das darf dabei natürlich nicht vergessen werden. Sonst könnten wir auch nicht so eine erfolgreiche sportliche Zeit haben wie gerade, wenn das nicht so wäre. Und das ist, also eigentlich ist es ein Mythos. Ne? Der eigentliche Mythos ist ja, dass wir so entweder einen Fashion-Anbieter oder eine Marketingmaschine mit angeschlossenem Betriebssport und das ist halt alles, dass das bei uns eigentlich nicht so wichtig ist. Das war nie so, aber das ist natürlich, sag ich mal, eine gute Zuschreibung, die meines Erachtens immer ein bisschen auch aus dem Neid herauskam, weil wir halt schon über viele Jahre immer für andere Dinge auch wahrgenommen wurden, als halt nur für den Fußballsport. Für eine Marke ist das ja erstmal eine gute Nachricht. Ne? Ich weiß nicht, wie viele andere Profifußballvereine es gibt, die überhaupt die Möglichkeit haben, glaubwürdig mit anderen Themen in Verbindung gebracht zu werden, die jetzt nicht nur aus dem Kernprodukt kommen. Und tatsächlich, hinter dem, was du eben so gesagt hast, mit diesem NGO-Thema, steckt ein bisschen schon eine Heldenreise der Marke des FC St. Pauli, die ich anders verschlagworten würde, nämlich eher vom Rebellen zum Aktivisten, ne? Oder weniger gegen etwas sein, mehr für etwas sein. Und das ist jetzt aber keine Sache, die wir jetzt irgendwie groß immer nach außen tragen, sondern das ist einfach eine Veränderung, die wir uns überlegt haben, die wir machen wollen, weil wir schon glauben, dass mit unserem Potenzial und unserer Relevanz und dass wir ja auch eine Reichweite haben, haben wir auch eine Verantwortung. Sport, als Profisportverein hast du eine gesellschaftliche Verantwortung und der versuchen wir halt eigentlich gerecht zu werden. Und das kann man jetzt als NGO diffamieren oder einfach nur sagen, ja Mensch, schade, dass das nicht alle so machen.
Dann lösen wir das mal kurz auf. Ihr versucht dem gerecht zu, oder ihr versucht, was sehe ich ja nicht, also ich versuche dem gerecht zu werden, indem ich die Story aufgreife, aber ihr versucht dem gerecht zu werden, einen wie auch immer gearteten Profi-Club zu einer NGO gedanklich zu machen. Also das ist ja eine wirkliche Markentransformationsarbeit, die im Profisport bemerkenswert ist. Was bedeutet das? The proof of the pudding is the eating. Was macht ihr denn da eigentlich?
Ja, also ich würde das mal so beantworten. Also generell, dass Unternehmen, Institutionen oder auch Vereine mittätig sind, das kennt man ja. Aber bei uns ist das, was man darunter summieren könnte, einfach Teil unserer DNA und das schon seit vielen Jahren. Das ist jetzt auch nicht auf dem Reißbrett entstanden, dass jemand gesagt hat, das ist gut, das ist so ein Feld, wir sollten uns vor allen Dingen um diese Themen kümmern, sondern der FC St. Pauli ist im wahrsten Sinne ein co-kreiertes Konstrukt, wie man das in der Marketingwelt vielleicht nennen würde, also das Thema Co-Kreation. Denn er ist zu dem geworden, was er heute ist, weil seit Mitte der 80er Jahre halt sehr viele Menschen diesen Verein gestaltet haben. Und das irgendwie im Rahmen einer Werteorientierung, würde ich das mal nennen. Zunächst ging es eher immer gegen das Establishment, gegen Faschismus, gegen Sexismus und Homophobie auch schon sehr früh. So. Und das heißt, hier wurde ein Umfeld vorgefunden, das von Menschen gestaltet wurde und dieser Einsatz für ein menschenfreundliches, menschenwürdiges Miteinander, für eine offene, diverse Gesellschaft, für Demokratie. Ne? Da gibt es einige Aspekte, die man da betonen könnte. Das ist dem FC St. Pauli einfach in die Wiege gelegt, so wie er heute ist, so würde ich das mal sagen. Das ist das eine. Und du hast ja nach einem Proof gefragt. Der Proof, den kannst du ja von bis definieren. Also einmal, wenn wir ein Soli-Shirt machen und 100.000 Euro daraus generieren und für einen sozialen Zweck spenden. Du kannst aber auch sagen, wenn unser Hauptsponsor einmal im Jahr kein Platz für Rassismus als Spieltagsaktivierung macht, das auf den Trikots ist, unsere Reichweite, deren Reichweite, zugekaufte Reichweite für dann entsprechende NGOs tatsächlich zur Verfügung gestellt werden, damit die Relevanz für ihr Thema kriegen. Das kann ein Beispiel sein. Unsere DIY, Do It Improve Yourself, heißt das übrigens, eigene Teamsportkollektion, die wir über die letzten 3 Jahre gemacht haben, so nachhaltig war, wie man nur nachhaltig sein kann, wenn man so etwas herstellen möchte. Das ist zum Beispiel so ein Proof. Also da finden sich viele, ne? Kannst ja sagen, die Besetzung unserer Gremien, dass sie paritätisch ist, ne? Männer, Frauen und so, das sind alles so Proofs, würde ich es mal nennen.
Was ich noch wahrgenommen habe, sind solche Sachen, die mir noch nicht unterkamen im Profisport, eine Art von Gemeinwohlbilanzierung. Ich habe das im Vorgespräch gesagt, das war toll, das gemacht zu haben, aber war auch anstrengend so. Also das, über den Prozess müssen wir jetzt nicht reden, da wärst du wahrscheinlich jetzt auch nicht der richtige Ansprechpartner, aber das fand ich sehr bemerkenswert tatsächlich.
Ja, genau. Also das beschreibt ja aber genau das, worum es hier bei uns geht. Und das ist eben, ne, diese Zuschreibung, die du eben gemacht hast, NGO mit. Das hört sich ja so an, als sei es ein Trick. Und oder als sei es irgendwie eine gute Line, weil man das gut verkaufen kann. Aber das ist tatsächlich ernst gemeint. Und deshalb ist der konsequente Schritt damals auch gewesen zu sagen, wir machen das mit der Gemeinwohlbilanzierung, weil mehr kannst du dich ja gar nicht, sag ich mal, durchleuchten lassen.
Könnt ihr das denn messen, wie dieser Weg jetzt vom Rebell zum Aktivisten mit den Maßnahmen, die ihr macht, sich auch bei den Leuten connected, wie das so ankommt? Habt ihr mehr Zulauf, was die Tickets angeht, was die was den Merch angeht oder auch was die Mitglieder angeht?
Ja, da zeigen alle Zahlen steil nach oben. Das ist aber nicht vom sportlichen Erfolg zu trennen. Deshalb würde ich das eher nicht an diesen quantitativen Dingen festmachen, sondern an der Attraktivität an sich und an qualitativen. Also wenn man sich unser Sponsorenportfolio anguckt, wenn man sich anguckt, wer hier gerne Sponsor werden möchte beim FC St. Pauli, dann haben wir eine Vielzahl an Partnerschaften, die eben explizit sich so rund um dieses Thema, ich sage jetzt mal, der 17 SDGs rundherum bewegt. Mhm. Weil die halt wissen, dass sie hier auf eine Klientel treffen, die da auch eine Affinität für hat.
Habt ihr denn auch in diesem Fall auch potenzielle Anfragen, die ihr dann ablehnt im Umkehrschluss? Ihr sagt, guck mal, das passt jetzt nicht in die SDGs. Muss jetzt nicht das Extrembeispiel Rheinmetall und BVB bringen, aber es gibt ja auch oftmals Grauzonen, so, wo man ja sagt, was ist denn das eigentlich jetzt hier? Ja. Wie gehen wir damit um?
Wir machen das auch nicht immer alles richtig, ne? Das möchte ich auch nochmal ausdrücklich betonen, weil es hört sich immer so ein bisschen an, so wie hier Bullabü, und das sei bei uns alles toll. Wir sind ein einziges Spannungsfeld, ne? Wir spielen Profifußball und für den brauchen wir viel Geld. Deshalb müssen wir uns immer sehr gut überlegen, können wir dieses Geld tatsächlich ablehnen oder nicht. Aber natürlich haben wir Regeln, die sind in unseren Leitlinien festgeschrieben, in der Vermarktungsleitlinie festgeschrieben, was wir machen und was wir nicht machen. Das sind Waffen zum Beispiel explizit ausgeschlossen. Hm. Aber
auch zur Verteidigung.
Ja, auch zur Verteidigung. Übrigens hätte mir bei dem ganzen Thema noch gefehlt, dass jemand noch gesagt hätte, na ja, die Waffen werden ja von, also die wissen ja nicht, ob wer die Waffen benutzt. Also muss ja jemand die Waffen benutzen. Die Waffe an sich ist ja erstmal nichts Schlechtes, ne? So. Naja, egal. So, das muss ja auch jeder selbst wissen. Wir haben etwas, das nennt sich ESG-Check. Und da gucken wir halt Sponsoren, Partnerschaften uns im Vorwege sehr genau an. Da gibt es hier die Strategieveränderung Nachhaltigkeitsleute, gibt es mich, die Medien. Wir gucken da sehr tief rein. Die Nachhaltigkeitskollegin Franziska und ich, wir haben beide auch sowas wie ein Vetorecht. Wir können sagen, nee, das kommt auf gar keinen Fall in Frage. Dann ist das Kind ja schon so ein bisschen im Brunnen gefallen, fast, wenn man das ziehen müsste. Kommt auch nur höchst selten vor. Aber das heißt, wir gucken uns das sehr genau an, in der Perspektive, was ist das und was haben wir davon? Und ich aus meiner Brille gucke natürlich nochmal darauf, was addiert denn die Marke, die damit verbunden ist, womöglich zu uns, was wir noch nicht haben oder was uns irgendwie besser macht. Ne, das hat ja auch eine gewisse Relevanz.
Es ist auf jeden Fall erstmal ein Verständnis, dass Markenarbeit auch schon beim Einsammeln der Gelder anfängt. Mit welchen Supportern arbeite ich zusammen? Das ist doch, finde ich, einfach eine Haltung, die sich jetzt in weiten Bereichen des Profifußballs noch nicht so ganz durchgesetzt hat.
Ja, ich glaube, das liegt dann natürlich auch immer an der Positionierung, ne? Also nehmen wir mal Bayern München. Bayern München ist eine Premium-Marke und zieht Premium-Marken an. So, das finde ich relativ logisch. Ich weiß gar nicht, ob die das mal so für sich niedergeschrieben haben oder ob das Zufall ist oder einfach so funktioniert. Mhm. Wir sind eine ja eher, sagen wir, rebellisch-aktivistische Marke und ziehen entsprechende Marken an. Ne? Also welche, die in ihrer jeweiligen Branche, in dem jeweiligen Umfeld auch versuchen, irgendwie anders zu sein und das anders zu machen und auch zu sagen, es muss doch irgendwie anders gehen. Fritz Kohler ist ein gutes Beispiel. Mhm. Auch Congstar als Angreifermarke der Deutschen Telekom in diesem Telekommunikations- Kontext, Levi's, so. Mhm. Deshalb haben wir auch, wie ich finde, sehr schönes Sponsorenportfolio, wenn man sich denn bei Interviews nach den Spielen das anguckt, bei den allermeisten Vereinen, gerade in der zweiten Liga, erste Liga habe ich jetzt tatsächlich gerade nicht so präsent, hast du irgendwie Lotto Toto, die Stadtwerke, den öffentlichen Nahverkehr, also wo du schon merkst, da wird auch, sagen wir mal, die Region aktiviert, um Profifußball zu ermöglichen. Und bei uns sind das halt echte Marken, die man auch kennt. Und zwar nicht nur in der Stadt Hamburg.
Ich will da tatsächlich noch ein bisschen da bleiben bei dem Thema Marke, weil das ist das, was euch ja auch von Heidenheim stark differenziert. Also natürlich unabhängig davon, dass ihr in einer der schönsten Städte Deutschlands irgendwie beheimatet seid. So, ne? Aber es ist wahnsinnig viel Markenarbeit. Mit FC St. Pauli verbindet jeder den Totenkopf zum Beispiel, den Merch, den ihr habt. Ne? Wie viel Einnahme, also Bestandteil, prozentualer Bestandteil in den Einnahmen macht bei euch der Merch aus?
Guck mal, ich bin so schlecht in Mathe. Irgendwas zwischen 15% und 20%.
20%, wow. Ja, das finde ich, schon. Ja. Und so als Ligawert irgendwo, da liegt er ja wahrscheinlich auch im oberen, also auch was die erste Bundesliga angeht. Ja. Ne? Könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass er auch in den Top 10 liegt, oder?
Ja. Das ist definitiv so. Ja, wir verkaufen aber besonders gut T-Shirts und Hoodies.
Ja.
Also besser als Trikots. Da sind wir auch nicht so schlecht, aber die Totenkopf-Produkte haben da nochmal eine zusätzliche Attraktivität.
Welche Menschen tragen das?
Ja, welche Menschen tragen das? Also einmal ist ja das, was du eben schon gesagt hast, ganz wichtig in dem Zusammenhang. Der FC St. Pauli ist als Marke sehr klar positioniert. Man weiß, wofür er steht. So, man weiß, er spielt Profifußball, aber man weiß auch, dass wir ein politischer Verein sind, dass wir eine ganz klare politische Ausrichtung stehen und progressiv links, wie immer man das irgendwie nennen möchte. Und insofern ziehen unsere Sachen natürlich auch die Leute an, die sich dem irgendwie zugewandt fühlen. Das ist, sage ich mal, von bis. Das ist natürlich dann eher so die Klientel, die so innerstädtisch beheimatet ist. Deshalb sind wir auch nicht auf Hamburg beschränkt. Deshalb findest du uns auch in Köln. Also Menschen mit dem Totenkopf in Köln oder in München oder in Leipzig oder in Dresden oder in Berlin, weil es überall diese Milieus gibt. Wir selbst arbeiten jetzt nicht so mit Sinusmilieus, was das angeht, sondern wir haben uns selbst so Personas geschaffen. Das sind so 4 Personas, über die man dann versuchen kann, ein Bild vom FC St. Pauli und seinen Fans und SympathisantInnen zu machen. Genau. Und ich kann jetzt gar nicht die Verwenderschaft genau sagen. Ne? Das Interessante bei uns ist eigentlich eher, dass wir wissen, dass es einen sehr großen Teil der St. Pauli-Fans, also eigentlich sogar 50% oder SympathisantInnen gibt, die sich gar nicht wirklich für Profifußball interessieren, sondern die den Verein irgendwie einfach gut finden, weil er für was steht. Ich habe zum Beispiel einen Nachbarn gehabt, der wohnt da jetzt nicht mehr. Der hatte eine St. Pauli-Fahne in seinem Vorgarten stehen. Auch nur die Regenbogenfahne. Ne? Und dann irgendwann war Spieltag und ich sagte, oh Mensch, wie das Spiel wir heute ausgehen. Und er so, hä, welches Spiel denn? Wir spielen doch nachher gegen den KSC, weiß ich nochmal, gegen den KSC. Ach so, nee, für Fußball interessiere ich mich nicht. Ich finde nur gut, was der Verein macht, deshalb habe ich das hier hängen. Ja. So. Das findest du natürlich vielfach so. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Dieses Potenzial haben, glaube ich, nicht viele andere Vereine abseits des Profifußballs.
Ja, du hast ja gerade von Personas gesprochen. Ich würde da noch mal ein bisschen in der Einschätzung der Marke, wir sind ja Marketing-Podcast, machen wir heute auch mal ein paar Markenfragen zu diesem ganzen Thema. Mache ich ja eher weniger, ne? Aber heute bietet das sich an. Und das ist eher so eine systemische Frage. Stell dir vor, der FC St. Pauli wäre ein Zuhause, also so eine Art Immobilie. Ja. Also welche Art wäre das? Also kurz ein Beispiel zu bringen, meiner Vorstellung, der VfL Wolfsburg wäre vielleicht so eine Art gediegenes Einfamilien-Reihenhaus, Mittelhaus oder so, mit kleinem Garten noch davor. Aber was ist St. Pauli?
Das ist jetzt ja wirklich eine gute Frage, ne? Ich glaube, wir sind überhaupt gar nicht so homogen wie der VfL Wolfsburg. Da würde ich tatsächlich sagen, da trifft dein Bild ganz gut. Mhm. Ne? Und wir sind dann genauso gespreizt, glaube ich, wie der Stadtteil. Deshalb müsste man vielleicht eher sagen, wir sind das ausgebaute Dachgeschoss in der Seilerstraße, also hier auf St. Pauli, und im Hauseingang übernachtet aber auch noch ein Obdachlose oder übernachten auch noch Obdachlose irgendwie. Also
die von den Bewohnern und Bewohnerinnen versorgt werden.
Zum Beispiel, ja, genau. Also es fällt mir jetzt ein bisschen schwer, das so klischeehaft runterzubringen, ehrlicherweise.
Bam, Bock auf morgen! 5 Bilder in 10 Minuten zur Markenarbeit des FC St. Paulis, unter anderem und ganze Menge zur Haltungsarbeit des FC St. Pauli, gibt es am 25. und 26. September in Berlin. Martin, freust du dich schon drauf?
Ich freue mich drauf. Ich habe gerade überlegt, ob ich mir das eigentlich schon eingetragen habe, aber ja, doch.
Soll ich dir den Kalendereintrag nochmal schicken?
Nein, habe ich. Ja, klar.
Jetzt bin ich wach auf jeden Fall.
Ja, freue mich da wirklich drauf. Ich bin ja auch auf euch zugekommen, weil ich habe euer erstes Festival wahrgenommen, war eigentlich ein bisschen beleidigt, dass wir da gar nicht eingeladen waren. Aber das ist doch gut, da bin ich euch ein bisschen auf den Geist gegangen und jetzt sitzen wir hier.
Was total super ist und wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Ja. Also nochmal 25. 26. Martin ist dabei. Ihr könnt natürlich ihn auch treffen. Wir sind ein kleines Festival und wir freuen uns über den Austausch auch mit den Besuchenden und den Leuten auf der Bühne. Alles weitere dazu ist in den Shownotes verlinkt. Martin, ich danke dir. Ich wünsche euch einen guten Eintritt jetzt in die Erstliga-Atmosphäre. Und im August ist es soweit und einen guten Start. Spielplan ist noch nicht veröffentlicht. Ich hoffe, dass er recht leicht wird, dass ihr da relativ gut starten könnt, erstmal die ersten Punkte sammeln könnt.
Ja, das ist tatsächlich auch wichtig, ne? wenn man da nicht gleich mit 5 Niederlagen startet. Schauen wir mal. Vielen Dank. Danke für die Einladung hierhin. Ich freue mich auch auf das Festival in Berlin. Das wird stark.
Rock'n'Roll.
Ja.
Zum Abschluss natürlich noch der obligatorische Link zu unserem Ticketshop, um die Tickets für das Bam Bock auf Morgen Festival zu kaufen am 24. und 25. September 2024. Dort könnt ihr Martin Drust treffen, mit ihm über den FC St. Pauli, vor allen Dingen über Profifußballhaltung und wegen mir auch der Bild-Zeitung fachsimpeln. www.bock.am/festival, www.bock.am/festival. Das alles ist auch in den Shownotes verlinkt. Euch eine schöne Woche. Lasst euch nicht unterkriegen in diesem braunen politischen Sumpf dieser Tage. Es geht bestimmt auch wieder aufwärts. Toi, toi, toi. Ciao.
Auf Wiederhören.